Von mir auch einen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Ich fand's richtig cool, dass wir einige Leute haben, die diese 100-Kilometer-Marsch gemacht haben oder getan haben. Und gerade auch die Hälfte des Pastoralsteams, die ist auch gegangen. Ich gehöre nicht zu dieser Hälfte, ich gehöre zu der anderen Hälfte. Aber es ist schön zuzusehen und irgendwie, ja, Respekt. Schön, dass es gemacht hat. Genau. Ich mach's nicht, sonst wäre ich nicht hier. Ich würde irgendwo im Schwarzwald im Graben liegen. Deswegen schön, hier zu sein. Wir schauen uns heute eine Geschichte an, die wir eigentlich die meisten kennen, also die zumindest, die christlich sozialisiert sind, irgendwie so eine Kinderstunde erlebt haben, mal eine Kinderstunde-Tante hatten, die so viel erzählt haben. Da kennst du vielleicht diese Geschichte. Und man könnte sich vielleicht denken, eigentlich kenne ich die Geschichte, was soll ich daraus lernen? Aber gerade aus den Geschichten, wo man denkt, oh, da weiß man doch schon eigentlich alles, erfährt man auch so Sachen, wo man denkt, oh, das ist eine krasse Facette, die ich vielleicht noch nicht wusste. Und ich würde euch gerne mitnehmen in einer Geschichte in 1. Samuel 17. Falls du eine Bibel hast, darfst du gerne mit aufschlagen. Und das ist so, wir schauen in so ein im Leben von David rein, in so einen Moment und was Gott damals im Leben Davids getan hat und was er heute uns damit zeigen möchte. Und die Situation ist bei 1. Samuel 17, dass der Vater von David, der sagt zu David, hey, bring mal diese Brote und Käse zu deinen Brüdern und zu deren Oberbefehlshaber, die sind gerade im Krieg. Bring mal zu denen ins Lager und schau mal, ob es denen gut geht. Leben die noch? Wie geht's denen? Was passiert gerade? Geh mal hin, bring es in die Erfahrung und komm dann wieder zurück. Und David, der hat auf seinen Vater gehört, der war ja auch ein Hirte, der hat das dann irgendwie organisiert, dass es irgendjemand anders auf die Schafe aufpasst und hat das geklärt und ist dann tatsächlich dann auf die Reise gegangen mit seinen Broten und Käse und ins Lager in diesem Kriegslager, wo seine Brüder waren. Und die Situation war so, dass die Israeliten und die Philister, mit denen sie sich gerade bekriegen, gegenüberstanden und das schon seit Tagen. Ja, der Kampf hat auch nicht angefangen, die sind in der Schlacht rein, aber da passiert erst, nichts passiert. Und der David, der kommt in dieses Lager rein und kriegt auf einmal mit, dass da irgendjemand herumbrüllt, wer kommt, um gegen mich zu kämpfen? Keiner. Wer kommt von diesem Volk Israel gegen mich zu kämpfen? Und das ist niemand anders als der Goliath. Und der macht sich lustig über das Volk Israel und er macht sich sozusagen lustig über Gott. Ja? Die Situation war so, dass dieser Goliath, der kam und hat gesagt, ey, anstelle, dass wir unsere Heere gegeneinander jetzt sich verkloppen und sich gegenseitig töten, lass uns doch eins gegen eins Kampf machen. So. Und der Gewinner, der darf bestimmen, wer wem dient. Also natürlich die Feinde. Die Situation war so, dass Goliath etwas größer war als das Volk Israel. Ja, der war ein Riese. Ja, so wurde er beschrieben, dass er übertrieben groß war. Also ein bisschen größer als die Spieler von Merlins. So, ja. Dirk Nowitzkis großer Bruder. So ungefähr als ein Riese. Und der forderte heraus, zu bekriegen. Das ist noch die Situation, der war ziemlich gut ausgestattet, er hatte Leute, er hatte jemanden, der für ihn die Speere trägt, die auch übelst übertrieben groß waren, und der hat einen übertrieben großen Schild, der hatte Rüstung, und zur damaligen Situation war es nicht so, dass jeder ein Schwert hatte, sondern das Volk Israel, da hatte der König Saul und seine Söhne, also die Prinzen, die hatten Schwerter und Rüstungen, die Reste hatten mit ihren Werkzeugen also gekämpft. Also mit dem, was sie zu Hause mitgenommen haben. Also der Kampf scheint unmöglich zu sein und keiner des Volkes Israel wollte kämpfen. Keiner hat was gesagt, alle waren erschrocken, selbst Saul. Und Und in dieser Spannung kommt dieser Teenager, dieser kleine Junge David rein. Dieser Hirte, der eigentlich nur seine Brote und sein Käse abgeben sollte und kurz sich informieren sollte, was da passiert. Und wir steigen mal so ein in 1. Samuel 17, Vers 26. Und da heißt es, da redet David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? David sagt hier, hey, warum lassen wir diesen Kerl das tun? Warum lassen wir ihn sowas aussprechen? Und er fragte so, was ist die Belohnung, wenn man gegen den kämpft, mit was belohnt der König? Und die Leute sagen, der König belohnt dich mit Reichtum, der König von Israel wird dich wahrscheinlich seine Tochter heiraten lassen, du wirst von niemandem zu einem Superstar. Und David sagte, ich melde mich. Und der große Bruder von David, der hat es mitbekommen und er hat sich total aufgeregt und fragt, was machst du, Kind? Ich wusste, dass irgendwas kommt, und er hat sich total aufgeregt. Ihm war es peinlich, dem großen Bruder war es peinlich, weil seit Tagen dort niemand aufstand und sagte, ich gehe und kämpfe. Keiner der Brüder von David, keiner der anderen Männer, die schon einige Kriege erlebt haben und durchgegangen sind nicht aufgestanden und haben gesagt, hier, ich kämpfe. Aber dieser kleine David, der war in dieser Situation wütend. Er ist wütend, dass dieser Feind des Volkes Israel Gott beleidigt und die Armee Gottes verhöhnt. Und er sagt, ich muss da was tun. Ich kann das nicht hören, das, was er über uns sagt. Und König Saul hat davon Wind bekommen, dass irgendein Typ so dumm war und sich gemeldet hat, zu kämpfen. Und Saul rief David zu sich und wir können mal lesen in 1. Samuel 17, Vers 32 bis 37. Und das ist eine Situation, wo David den Saul begegnet. Und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen, dein Knecht wird hingehen und mit dem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam oder ein Schaf von der Herde hinwegtrug. Da lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinen Rachen. Wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. So wie den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und diesen Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesen Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Amen. Dieses Kind, dieser Junge, der war so energisch und hatte etwas an sich, dass der König dann sagte, okay, mein Junge, mach, was du willst. Ja? Und David gibt zu, dass der Goliath ein großartiger ist und ein Philister, ein großartiger Kämpfer ist, dass er ein Riese ist, ein ungewöhnlich groß, stark und ja, einfach ein erfahrener Krieger ist. Er hat all diese Sachen nicht ausgeblendet. Aber eins kann David sagen, ich habe treu die Schafe meines Vaters gehütet. Und was in dieser Zeit passiert, Er hat gesagt, ich habe gegen Löwen gekämpft, Löwen haben meine Herde angegriffen, ich habe mit den Bären gekämpft und Gott gab mir die Stärke, diese gefährlichen Tiere zu überwältigen. Und das Gleiche wird er auch mit diesem Philister tun. Und ich möchte euch darin mitnehmen, dass in dir auch so auch ein großes Potenzial liegt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ihr gegen jetzt Löwen oder gegen jetzt einen Bären kämpfen sollt, aber Gott möchte dich auch in dein Leben und bringt dich in Situationen, wo er dich ja letztendlich befähigt und freisetzen möchte. Du hast eine Fähigkeit in dir, diesen Riesen ja umfallen zu lassen, aber es kann sein, dass in deinem und meinem Leben Dinge gibt, die dies versperren. Wir können von David lernen, was es heißt, darin zu leben und zu erleben. Und es gibt zwei Gründe, warum David in der Lage war, diesen Riesen zu töten. Und wir lesen dann so weiter, dass David sich 5 glatte Steine holt und er stand da draußen auf diesem Schlachtfeld und die Israeliten, die da zuschauen, denken, wen schicken wir da raus? Das ist doch Witz, das ist doch irgendwo vielleicht peinlich. Und Goliath kommt raus und die Bibel sagt, dass er ziemlich durchschnittlich groß und er sieht David und er lästert wieder und David kommt raus und Goliath wird wütend, als er David sieht und sagt sie, warum schickt ihr so einen kleinen Hund zum Kämpfen? Diesen Welpen werde ich den Kopf abreißen. Und David sagt, wie kannst du es wagen? Heute ist der Tag, da wird der Herr dich in meine Hand geben. Und David fängt an, seine Steinschleuder zu schwingen und er lässt diesen Stein fliegen. Und die Bibel berichtet, dass der Goliath mitten auf seinem Stirn getroffen wird und dieser Riese, der fällt einfach um. Buff. So im Stein. Und das Wunder, ich habe früher immer gedacht, es wurde mir auch immer so vermittelt, dass es Wunder wäre, dass dieser Stein tatsächlich, dieser Steinschlag funktioniert hat. Das sollte funktionieren, weil es eine Mordwaffe ist. Also das ist nicht das Wunder eigentlich in dieser Geschichte, sondern die Herzenshaltung von David, wofür er brannte, das ist was das Wunder ist, was diese erwachsenen Männer des Volkes Israel nicht hatten, das hatte David, wo er sagte, wie können die es wagen, das Herr des Gottes zu lästern. Das ist eigentlich das große Wunder. Und David zögerte nicht, als er diesen Riesen umgehauen hat. Er rennt rüber und alle Philister waren erschrocken. Und die Israeliten waren genauso erschrocken, die wussten gar nicht, was gerade hier passiert. Und David rennt einfach rüber, hebt einfach Goliaths Schwert und haut einfach den Kopf ab. So. Und auf einmal, das Herr des Volkes Israel schreit los und rennt auf die Philister zu. Und die Philister hauen ab und das Volk Israel, die Armee des Volkes Israel gewinnt an diesem Tag. Und an wen lag es? An diesen kleinen Jungen David. David war der Mann des Tages, der Held des Tages. Von einem Niemand wird er zu einem Held der Nation. Warum? Weil er in diesem Moment einen Riesen getötet hat. Und genau, heute beschäftigen wir uns mit dem Grund, warum er in der Lage war, diesen Riesen zu töten. Er war an dem richtigen Ort, mit der richtigen Haltung, die er in der Schlacht eingenommen hat. Und die Sache ist, dass diese Haltung war nicht nur erst in der Schlacht da, sondern die war schon vorher da in seinem Leben. Sie war schon vorher präsent. Zu einem wollen wir heute schauen, wie kommt man an dieser richtigen Haltung, zu dieser richtigen Position, und wo uns Gott stellen möchte und wo Gott uns unser Potenzial ja, rausholen möchte. Und an dieser Position, dieser Freisetzung, dieser Freimütigkeit zu kommen, ist, wir brauchen Gehorsamkeit. Sei gehorsam gegenüber deiner Leiterschaft. Am Anfang der Geschichte sehen wir, dass Davids Vater zu ihm sagte, hier pack diese Sandwiches ein und bring sie zu deinen Brüdern. Er hätte sagen können, Papa, ich habe zu viel zu tun, ich bin gerade beschäftigt, du weißt ja, ich muss ja mal auf die Schafe aufpassen, dafür habe ich keine Zeit. Aber David tut das nicht. Er organisiert sich jemanden, der auf die Schafe aufpasst und geht denen nach, was sein Vater gesagt hat. Wir finden mehrfach in dieser Passage, dass David seinen Leitern gehorsam war. David hat verstanden, was Gehorsamkeit bedeutet, denn alle Autorität ist von Gott gegeben, das sagt die Schrift. Und Gott setzt sogar Menschen über uns, die wir nicht gut finden, die vielleicht nicht göttlich sind, die vielleicht nicht mal einen guten Charakter haben, aber das Recht haben auf unsere Gehorsamkeit. Es sei denn, die verlangen von uns, dass etwas, was nicht biblisch ist oder illegal ist oder unmoralisch ist. Aber in der Gehorsamkeit wirkt Gott auf einer besonderen Weise. Der Grund, warum vielleicht du und ich dann in unserer Entwicklung vielleicht dann Schwierigkeit bekommen, ist, wenn wir merken, wir sind niemandem gehorsam. Wir tun das, was wir wollen. Und das ist ein Bremsklopf für unser Leben, für Freisetzung. Der Heilige Geist, dieser wunderbare Teil des dreieinigen Gottes, will zu unserer Gehorsamkeit führen. Dass wir sagen, dass wir an den Punkt kommen, ja Herr, ich tue das, ich höre dir zu, ich folge deinen Befehlen, ich will mich ganz hingeben. Und es läuft dann irgendwo völlig falsch, wenn wir in unserer heranwachsenden Generation nicht beibringen, Leiterschaft zu gehorchen. Eltern sind nicht Freunde, sondern Eltern sind die Erziehen, sind Leiter. Und das ist so, wo wir vielleicht auch jetzt merken, unsere gesellschaftlichen Konflikte, weil wir nicht mehr diese schöne und eigentlich irgendwo einfache Prinzipien verstehen. Gott gebraucht Leiterschaft, Vorgesetzte über uns, um uns an Orte zu bringen, damit wir Möglichkeit haben, Bären, Löwen und Riesen unseres Lebens zu besiegen. Wenn wir an richtigen Stelle stehen, können wir einen guten Einfluss auf unserem Umfeld einnehmen. Und das Zweite ist, die wir brauchen, um an diesem Ort der Freisetzung zu kommen, ist, das ist, dass wir in unser Leben Treue zu unserer Aufgabe machen. Treue. Was ist unsere Aufgabe? Zu was hat Gott uns berufen? Jetzt gerade sitzen drüben Leute, die mit Kids zusammenarbeiten. Und ich will mal so sagen, so ein bisschen die Verzauberung rausnehmen. Auch wenn wir da Kids haben, die in einem christlichen Elternhaus aufwachsen, es heißt nicht unbedingt, dass immer Kinder dann christlich sich verhalten. Kinder können anstrengend sein. Und das ist denen bewusst. Die wurden ja nicht dazu gezwungen oder so. Das ist hier irgendwie nicht so wie Wehrpflicht oder so. Sondern die haben gesagt, hey, ich merke einen Ruf und ich möchte da investieren. Ich traue mir es zu, dass ich morgens die Kids mit deren Lautstärke und mit deren Elan, mit ihrer Energie aushalte, weil sie es wert sind. Und warum machen sie es? Weil sie treu sind. Treue ist übertrieben wichtig. Und das ist auch in anderen Bereichen hier, andere Bereiche, auch in der Technik. Die kriegt man ja erst mit, wenn irgendwie Probleme da sind. Treue ist wichtig. Und zugleich gibt es Leute, die jeden Tag zur Arbeit gehen, weil der Herr sie dahingestellt hat. Und sie sind treu an ihrer Arbeitsplatz. Unsere Aufgabe ist, treu zu sein. David ist treu. Als David noch ein Kind war, hörte der Prophet Samuel von Gott, Ich habe nichts mehr mit Saul zu tun, mit dem alten König. Er ist mir gegenüber ungehorsam. Ich suche einen gehorsamen König, der der nächste König von Israel sein wird. Und Gott schickte Samuel zu Davids Familie. Und Samuel sagte zu Isai, also der Vater von David, Gott hat mir gesagt, dass einer deiner Söhne der nächste König sein wird. Bring alle zu mir, ich will die alle ansehen. Und Isai brachte all seine Söhne und all diese Männer. Und Samuel schaute so und hat den ältesten Sohn gesehen, von dem wir vorhin gehört haben, der Schiss hatte. Oh, der ist krass gebaut, der ist der Älteste. Der wird wahrscheinlich der König sein. Und Gott sagt, nee, das ist er nicht. Er ist es nicht. Und es ging so weiter und so weiter und so weiter. Und der Isai, der Vater von David, der hatte einige Söhne. Und der ging durch und alle. Und Gott sagte zu allen, nein. Und dann fragte Samuel, hast du noch irgendwo noch einen anderen Sohn? Und es hört sich so in der Bibel an, dass kurz der Vater Isai irgendwie vergessen hat, dass es noch einen gibt. So, und ach ja, da ist ja noch einer. So, der ist irgendwo auf dem Feld, ich lass den mal holen. Und dann kam so ein kleiner, dünner Teenager und Gott sagt, das ist mein Mann, das ist mein Typ. Und Samuel salbte diesen jungen Mann und wenn ich diese Geschichte höre, da denke ich mir so, wenn irgendeiner zu mir kommen würde und sagen würde, oh Moses, du wirst der nächste Bundeskanzler und salb mich, dann schaue ich schon so ungefähr bei Deutsche Bahn, wo ist der nächste Zugzug nach Berlin. So. Ich mache mich schon ein bisschen ready und so. Denkst du so, okay, let's go, Jesus, du hast mich gerufen, ab nach Berlin so ungefähr. Nein, 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 nein. Das war nur ein Beispiel. Und so denke ich mir so. Und David, der wird gesalbt zum König. Aber was hat er nach seiner Salbung? Bis zu diesem Punkt, wo wir zu dieser krasse Geschichte kommen mit diesem Riesen. Was hat er getan? Weißt du, was er getan hat? Er hat einfach die Schafe seines Vaters aufgepasst. Die paar Schafe irgendwo in der jüdischen Halbwüste. Wo sein Vater wahrscheinlich wieder vergessen hat, dass er irgendwo da draußen ist. Und das hat er getan. Warum? Weil er treu war. Er war seiner Aufgabe treu. Ratet mal, was dann passiert ist, währenddessen er treu war. Er wird so König der Löwen. Er wird der König der Bären. Warum? Weil er diese Möglichkeit genutzt hat, zu wachsen und zu reifen, um eines Tages diesen Riesen umzuhauen. Wenn er seiner Berufung, in seiner Aufgabe, in der er seiner Zeit gestellt wurde, nicht treu gewesen wäre, wäre er nie diesen Bären, wäre er nie diesen Löwen begegnet und letztendlich auch nicht den Riesen. David war treu, indem er aufgetragen wurde. Und deshalb kann es auch sein, dass du und ich Gelegenheiten verpassen, weil du und ich nicht treu waren in unseren Aufgaben. Und es kann sein, dass du hüpfst zu Aufgabe, weil dies oder jenes attraktiv aussieht. Und wenn wir in der Bibel schauen, und das ist eigentlich immer so, finde ich, eine krasse Stelle, da heißt es, wenn der Menschensohn zurückkehrt, wird er auf Treue auf der Erde suchen, dass er sucht nach keiner Salbung oder so, sondern er sucht nach Treue, wenn Jesus wieder zurückkommt. Er sucht nach Treue, weil es ist die Treue, die uns freisetzt, uns befähigt. Das eine ist Salbung, das andere ist Treue. Und wenn Treue in deinem und meinem Leben nicht sichtbar ist, sei es bei der Arbeit, sei es bei der Familie, sei es in deiner Ehe, sei es in der Gemeinde oder in deiner jetzigen Verantwortung, können wir nicht das ausleben, wofür du nicht berufen sind. Sei treu. Was sollten Menschen wissen, wenn sie einen Christen treffen, wenn sie dich und mich treffen? Das ist Treue. Und ich schaue gerne Filme. Und kennt ihr den Film Karate Kid? Die Sache ist, das ist so, man merkt so, ich komme aus der Generation Z, so, ich habe die Neuverfilmung als erstes gesehen. Sorry, das tut mir leid. Also ich wusste auch vorher gar nicht, dass es einen alten Film gab. Also, ich merke schon, ich werde richtig gehatet hier. Aber den habe ich auch gesehen. Aber ich kann mich gerade, also emotional bin ich jetzt mit dem zweiten Film verbunden. Vergib mir. Und da ist eine Situation bei Karate Kid, wo der Schüler, der kommt so zu seiner ersten Übung und sein Meister war Jackie Chan. Und seine erste Aufgabe war, dass er seine Jacke ausziehen sollte. Er sollte seine Jacke ausziehen und auf den Boden fallen lassen, dann aufheben, dann auffängen, dann wieder ausziehen, abnehmen und dann wieder anziehen und dann wieder ausziehen, dann fallen lassen, dann aufheben, wieder aufhängen. Und das sollte er immer weitermachen, ganze Zeit. Und der Schüler hat es nicht gecheckt. Der hat sich ganze Zeit aufgeregt und hat dann irgendwann gesagt, ich habe die Schnauze voll. Und dann hat sein Meister ihn angegriffen, währenddessen er diese Übung machte und merkte, das war eigentlich so ein Kung-Fu-Move. Also ich bin kein Kung-Fu-Experte. Aber der Schüler merkte auf einmal, wow, diese ganze Übung, die ich gemacht habe, Jacke ausziehen, anziehen, aufhängen, das heißt alles Kung-Fu, Karate, stimmt, ne? Karate-Kit, Karate-Moves. Und merkte so, wow, diese Übungen, die führen dazu, dass ich so Karate-Künste kann. Und warum kann der die? Warum kann der die auf einmal, weil er treu war, in diesem Moment diese Übung zu machen, auch wenn er es nicht verstanden hat? Die ganze Zeit, in der du treu warst, wurdest du darauf trainiert, den Riesen zu überwinden, den du gegenüberstehst oder auf dein Leben zukommt. Es gibt noch eine dritte Option, um auch an diesen Ort zu kommen, und das ist Selbstaufopferung. Das Ergebnis der Selbstopferung. David sagt, als dieser Löwe kam, habe ich ihn nachgejagt. Es hat eines meiner Schafe meines Vaters gejagt und ich hab ihn gejagt. Ich habe mein eigenes Leben nicht gekümmert. Er könnte ja zu seinem Vater gehen und sagen, ey jo, wir haben heute ein Schaf verloren. Ist halt so. Passiert mal. Du würdest doch lieber ein Schaf verlieren als deinen Sohn, nicht wahr, Papa? Das hat er nicht getan. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, als er diesem Raubtier nachjagte. Er war bereit, sich selbst zu opfern. Und das ist oft, was wir heute brauchen. Dass wir in unserem Leben unsere Riesen besiegen möchten, wenn wir in unser Leben die Bären und Löwen fertig machen wollen, wir brauchen Aufopferung, wo wir sagen, ich möchte mich mehr um die Sache Gottes kümmern, über die Schafe Gottes kümmern, als über meine eigenen Ziele. Ich möchte Menschen lieben, ich möchte Gott und die Menschen ehren. Und das ist, wo uns Gott ruft. Wenn du und ich anfangen würden, so selbst aufopfern zu sein und anfangen, uns für die Schafe aufzuopfern, wie wir jetzt wenn wir bei David bleiben, dann werden wir anfangen zu sehen, wie Menschen an diesem Ort von Gott, von Jesus ergriffen werden. Von ihnen ergriffen werden. Das ist, was David sah. Deshalb konnte er selbst sicher in seinem Teenageralter sagen, Leute, dieser Riese ist niemand. Ich habe bereits Bären erledigt, ich habe Löwen erledigt, die nach meinem Leben getrachtet haben. Die hätten ziemlich früh mein Leben beenden können, aber ich war bereit, mein Leben hinzugeben für die Sache Gottes. für das, was mein Vater aufgetragen hat. Wisst ihr, David war ein Hinweis auf den kommenden Hirten, der viel größer ist als David selber. Und ich finde David schon krass. Ja? In Johannes 10, Vers 11 bis 16, und da heißt es: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, denen die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Der Wolf rauft und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Die Meinen kennen mich. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Amen. Jesus ist der wahre Hirte. Und vielleicht kennst du diesen Satz: Der David in mir ist größer als der Riese vor mir steht. Und ich kann das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Und vielleicht kennst du den Satz, vielleicht hast du schon mal gehört. Und der Satz klingt schön, der Satz klingt gut, der Satz klingt irgendwie richtig auch motivierend. Aber das ist irgendwie Mist, der Satz. Weil, wenn ich in mein Leben gucke, wenn ich in mein Leben zurückschaue und wenn ich irgendwo vor dem Riesen stand oder vom Bären oder vom Löwen, da habe ich meistens von diesem David nichts gefunden in mir. In der Realität, wenn wir an dieser Geschichte bleiben, in meiner Realität, wenn ich in mein Leben schaue, da war ich viel eher wie das Volk Israel, die an der Seite stand und einfach machtlos war und gar nichts wusste, was zu tun ist. Und einfach machtlos war. Und vielleicht kennst du es auch. Wenn du diesen Satz hörst, der David in mir ist größer als der Riese, der vor mir steht, und du merkst, das ist total abwesend, was wahrscheinlich auf unser Leben gar nicht zutrifft. Vielleicht bist du auch in dieser Position, wo du sagst, ich stehe da eigentlich, wo die Israeliten stehen, wo das Herr des Volkes Israel steht. Und die Bibel gibt eine gute Nachricht dazu. Die Bibel erzählt, dass der Sohn Davids an dieser Stelle getreten ist, wo du nicht stehen konntest, wo du so abseitig standst. Der Sohn Davids, der größer ist als David selber, hat diesen Platz eingenommen, wo ich selbst machtlos bin, um diesen Riesen zu besiegen. Und natürlich rede ich über niemand anderen als über unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wie David alleine den Sieg für ganz Israel errungen hat, so hat Jesus den Sieg errungen für alle Menschen. Weil keiner von uns diesen Platz einnehmen konnte, hat er diesen Platz eingenommen. Deshalb lohnt sich in deinem Leben, die Bären zu erledigen, die Löwen zu erledigen und letztendlich den Riesen, weil der Sieg schon errungen ist. Der Sieg ist schon errungen. Deswegen lohnt sich es. Du tust es nicht mehr, weil du irgendwie Gott gefallen musst oder irgendwas erreichen musst, sondern er hat es schon getan und deswegen darfst du vorangehen. Deshalb lade ich dich ein, sei gehorsam, sei treu und sei aufopfernd. Und ich lade euch nochmal ein, aufzustehen, wenn es möglich ist. Und wir wollen gleich auch nochmal in die Zeit der Anbetung gehen, aber zugleich wollen wir jetzt nochmal diese drei Punkte mal zu Herzen nehmen und schauen, was ist gerade in meinem Leben? Hat es was gerade mit meinem Leben mit Gehorsamkeit zu tun? Hat das irgendwo mit Treue zu tun oder mit Aufopferung? Und ich lade dich ein, damit vor Gott zu gehen. Und vielleicht, wenn du dich fragst, wer nimmt für dich diesen Platz ein, dann kannst du Jesus in dein Leben einladen und sagen, Herr Jesus, nimm diesen Platz ein, den David eingenommen hat. Ich kann es nicht aus eigener Kraft, ich brauche dich. Und wir wollen jetzt unsere Augen schließen und für uns einfach die Stille nehmen.